Herzlich willkommen bei Alltäglich bis Philosophisch, Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie. Ich bin Gesine Schwan, gegenwärtig leite ich die SPD-Grundwertekommission.
Und ich bin Ralf Stegner, Bundestagsabgeordneter Schleswig-Holstein und Mitglied der Grundwertekommission. In diesem Podcast wollen wir nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was dazwischen ist. Es ist ja viel, was sich zurzeit tut. Wir haben heute den 30. April und wir sind nicht zusammen, sondern wir machen das digital. Wo bist du, Gesine?
Ich bin in Berlin, habe wunderschönes Sonnenwetter, gucke raus ins Grüne, weil ich glücklicherweise im Grünen wohnen kann und freue mich, dich auf dem Bildschirm zu sehen.
Das ist ganz wechselseitig so. Und ich sitze in meinem Wohnhaus in Bordesholm in Schleswig-Holstein und das Wetter ist prächtig. Und wir haben so viele Dinge, über die wir reden könnten. Gesine, zu den fast tagtäglichen Meldungen, die wir momentan sehen, gehört auch, dass Mitglieder der AfD verhaftet werden oder deren Mitarbeiter, weil sie verdächtigt werden, Spionageaktivitäten für Russland oder China unternommen zu haben, sich bezahlen lassen und erkennen lassen, dass sie überhaupt keine Loyalität haben gegenüber dem Land, für die sie angeblich eine Alternative darstellen sollen.
Ja, das finde ich eine eigentlich sehr spannende Sache, die ja nicht nur jetzt diese konkrete Situation der AfD betrifft, sondern auch die Rechtsextremen in Europa. Denn sie gehen ja zurück auf nationalistische, also egozentrische, nationalistisch-egozentrische Positionen. Und es ist dabei dann immer verwunderlich, dass sie trotzdem eine Art Internationale bilden wollen, vor allen Dingen zum Beispiel im Europaparlament. Auf der anderen Seite merkt man, finde ich, dass jetzt nach dieser Reportage über die Villa in Potsdam die französischen, also dieses Rassemblement von Marine Le Pen, sich distanziert von der AfD und auch von Alice Weidel. Und da habe ich den Eindruck, dass sogar so eine gewisse Sorge mitschwingt, dass wenn es da wieder bei den Deutschen um Deportation geht, dass das ein bisschen an die Erinnerung, an die Zeit erinnert, an den Nationalsozialismus. Und dieser Nationalismus ist also eigentlich was Sprengendes. Und wenn man jetzt sieht, dass die Affinität zu Putin und auch zu China, zu Russland, so stark ist offensichtlich, dann kann einem ja die Überlegung kommen, ob es ihnen gar nicht so sehr um die nationale Komponente geht, sondern vielmehr um die Regimekomponente, dass sie einfach eine große Diktatur sich wünschen. Natürlich mit ihnen selbst an der Spitze. Wie siehst du dieses Spannungsverhältnis? Es kann ja bei nationalistischen Positionen letztlich keine Internationale geben. Aber sie haben das Internationale, das Gemeinsame in der Ablehnung der Demokratie und eigentlich in der Zustimmung zu Autokratien oder zu Diktaturen.
Ja, man könnte AfD ja auch abkürzen, Alternative für Diktatoren. Das ist, glaube ich, eher das, was sie eint, dass sie autoritäre Staatsformen richtig finden. Und umso mehr, finde ich, kann man das auch nutzen, was da gerade stattfindet. Weil man merkt, wenn die über Frieden reden, geht es ihnen gar nicht um Frieden in gar keiner Weise, sondern es geht ihnen um Putin, es geht ihnen um die autoritären Regime. Und dass sie sich bezahlen lassen für das, was sie tun, zeigt natürlich auch die Charakterlosigkeit der ganzen Veranstaltung. Und gleichzeitig ist es ein Bemühen, autoritäre Regime zu destabilisieren in Europa, indem sie das finanzieren.
Demokratische
Ja,
Regime zu destabilisieren, nicht
genau, das
autoritäre.
ja von autoritären Regimen, die das unternehmen, den Versuch machen, die Demokratien zu destabilisieren. Wir wissen, dass zum Beispiel die Jugendorganisation der AfD finanziert wird aus Russland. Wir wissen, dass es Finanzströme gibt zu deren Le Pen-Gruppe in Frankreich und auch anderswo. Und das offen zu machen, das ist und öffentlich darzustellen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und es diskreditiert natürlich auch so eine Partei in der Öffentlichkeit, wenn dann solche Prozesse jetzt auch stattfinden. Wobei man da, finde ich, allerdings auch hinzufügen muss, das ist nicht harmlos und kurios, wie es dem einen oder anderen erscheinen mag, was da jetzt vor Gericht verhandelt wird in Stuttgart, sondern das ist eine Gruppe, die mit Waffen und Gewaltfantasien und konkreten Vorbereitungen Versuche unternommen hat, den Bundestag zu stürmen und Leute da in Geiselhaft zu nehmen und zu erschießen und regionale Widerstandstruppen zu organisieren. Und dass sie so lange in Untersuchungshaft gesessen haben, liegt eben auch daran, dass sie de facto Mitgliederlisten gefunden haben, wo die mehr oder weniger Geständnisse unterschrieben haben. Und das, an diesen Dingen sieht man, dass wir uns damit schon befassen müssen und dass das, was einem doch ziemlich skurril vorkommt, am Ende nicht skurril ist, sondern richtig gefährlich.
Ja,
Insofern.
also es kann einem ja schummrig werden, wenn man überlegt, heute wurde berichtet aus Brandenburg, dass die Zahl der Anhänger dieser merkwürdigen Bewegung von nicht viel, 600 auf 1200 oder so ähnlich in dem Dreh gestiegen sind. Das ist noch keine große Zahl. Es ist aber in der Proportion vom vorigen Jahr zu diesem Jahr erheblich. Und die Vorstellung, dass es da, weil das ja das ganze Umfeld offenbar dann auch von AfD davon mit betroffen ist, weil sie sich ja ihrerseits positiv zur AfD äußern, das kann einem schon ein bisschen schummrig werden, dass es einen so großen Anteil geben sollte von Personen, die wirklich bereit wären, sich einer solchen gewaltbereiten Diktatur zu unterwerfen oder sie sogar anzustreben. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass doch bei der AfD, vor allen Dingen in Ostdeutschland, sehr viel mehr sozialpsychologische Frustrationserfahrungen, vor allen Dingen aus den 90er Jahren, im Hintergrund sind, die sich auch auf die nächste Generation weiterleiten. Und dass dies der Hauptpunkt ist und nicht wirklich der Wunsch, in einer Diktatur zu leben.
Nein, wobei ich glaube, dass die Schrecken der Diktatur natürlich auch ein bisschen verblassen, mit der Zeit, die vergangen ist. Das muss man einfach sehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn wir zum Beispiel über Europa reden, wir haben jetzt die Europawahlen, darauf hinzuweisen, dass Europa ein richtiges Friedensprojekt ist, auch als eine Lehre aus den aus der schrecklichen Geschichte des 20. Jahrhunderts, das ist eben schon ein ganzes Stück zurück, ne? Also das was Hitler und Konsorten für Menschen ist, die heute geboren werden, das ist dann bei uns schon fast Napoleon sozusagen, wenn man zurückguckt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, schon so, dass man über die Lehren, warum ist eigentlich Demokratie die beste Staatsform bei allen Mängeln, die sie hat, schon etwas ist, über das man, glaube ich, häufiger wieder reden muss. Und das tut sich nicht von alleine. Aber vielleicht ist das ja ein Übergang auch zu der Fragestellung, dass Rechtsradikale ja immer versuchen, soziale Spannungen zu nutzen, Ängste auszubeuten, die es in der Bevölkerung gibt, Veränderungsängste, die wir haben durch Krieg und andere Dinge. Und dass deswegen der Zusammenhalt der Gesellschaft auch ein wichtiger Punkt ist. Jetzt gewagter Sprung, aber wir hatten diese Woche einen Bundesparteitag der FDP, wo die sich sehr kritisch mit diesem Sozialstaat auseinandergesetzt haben und wo sie Positionen bezogen haben, die öffentlich wahrgenommen worden sind, als ja teilweise als Scheidungspapier ist das bezeichnet worden. Wie hast du das betrachtet, was du da gesehen hast?
Ja, ich glaube, dass die FDP ihrerseits in der Zwickmühle ist. Sie hat eigentlich kaum ein thematisches Potenzial, mit dem sie über die 4-5%-Hürde hinwegkäme. Sie will aber natürlich sich sichern in ihrer Existenz. Und sie glaubt, dass sie das vor allen Dingen dadurch kann, dass sie da ziemlich ungeschützte, ja, man muss ja auch sagen, alte Themen wieder aufwärmt aus dem Marktradikalismus. Und auch nicht sehr gut argumentiert, sondern sehr plakativ mit Gemeinplätzen argumentiert. Und sie will auf der anderen Seite nicht raus aus der Koalition, weil sie ja dann, wenn jetzt sofort Neuwahlen kämen, auch keine großen Chancen hätte. Also ich fürchte, weil die SPD und weil vor allen Dingen Lindner, der ja unumstritten zu sein scheint, vor langer Zeit schon die Entscheidung getroffen hat, dass nur der Wirtschaftsliberalismus und der in einer sehr radikalen, marktradikalen Form die Substanz der FDP sein soll und das auch sie auch weitertragen soll, denn das, was man Rechtsstaatlichkeit oder Bildung oder sowas nennt, ist ja praktisch kaum vorhanden. Dadurch hat er sich manövriert in eine Nische, aber er macht damit es wirklich der Koalition schwer, eine konstruktive Politik zu betreiben. Mein Eindruck ist, dass immer mehr Menschen den nicht beliebten Streit in der Koalition, der über das, was notwendig ist in der Politik, in meiner Sicht auch wirklich hinausgeht, weil im Grunde jeder Vorschlag, der von Rot oder Grün kommt, von der FDP abgelehnt wird und sie umgekehrt Vorschläge macht, von denen sie weiß, dass Rot und Grün sie nicht akzeptieren können, dass viele diesen Dauerstreit, diesen unbeliebten Dauerstreit, diesen unkonstruktiven, destruktiven Streit der FDP zuordnen, weil sie das einfach so eifrig betreibt, dieses Geschäft. Da kann man nur hoffen, dass sie daraus lernt und sagt, es ist vielleicht auf die Dauer keine gute Politik. Aber ich fürchte, das ist eine Stimmungssache bei der FDP. Es ist nicht durchdacht. Man kann ja wirklich nicht einfach wieder zurück zu einer Position, die nun so oft durchdiskutiert worden ist und von der wir sehen, was sie für negative Konsequenzen hatte. Ich sehe sie, die FDP, da richtig in einem Dilemma und sie redet sich da in einen Enthusiasmus hinein, den ich also fast ein bisschen manisch finde.
Also ich muss ehrlich sagen, auf der einen Seite finde ich das jetzt nicht weiter tragisch, wenn Parteien vor Parteitagen ihre Positionen schärfen und auch das sagen, was sie selber richtig finden, unabhängig davon, worauf man sich verständigen kann in Koalitionen. Aber hier kommt ja noch dazu, dass es in der Tat so ist, dass die Bilanz der Ampelkoalition in der Sache ja gar nicht so schlecht ist, aber die Kommunikation wirklich saumäßig ist und wir in Teilen eine Situation haben, wo man überhaupt gar keine Gewinner mehr sieht. Und da dem gegenüber ja nicht etwa eine potenzielle Mehrheit von Schwarz-Gelb steht, die gibt es ja auch nicht, ist das auch irrational. Und ich habe das Beispiel benutzt, mir kommt die FDP vor wie so jemand, der im Schwimmbad auf dem Turm steht, Sprüche von da oben macht und springen will und vergessen hat nachzugucken, ob Wasser im Becken ist. Das kann sehr schmerzhaft sein. Und
Ja,
im
das kann man
Zweifel
wohl
gibt es
sagen.
dann nur Verlierer. Und wenn jetzt die Regierung platzen würde, das ist ja ein Szenario, dann ist doch klar, die FDP wäre in Gefahr, aus dem Bundestag zu fliegen. Die Grünen sind meilenweit entfernt von Kanzlerpartei. Und für die SPD bliebe die Rolle als Juniorpartner, geschwächter Juniorpartner in einer Regierung mit Herrn Merz, mit gestärkter Wagenknechttruppe und Rechtsradikalen im Parlament. Das kann kein vernünftiger Mensch wollen. Und das wäre auch der Sache in keiner Weise angemessen. Deswegen glaube ich, dass ein paar mehr Versuche unternommen werden müssen, zum einen die Regierungskommunikation zu verbessern, sich zu verständigen und auch die der eigenen Verantwortung zu besinnen, aber vielleicht auch in der Sache nochmal einen Einigungsversuch zu unternehmen, der vielleicht auch Bestandteile hätte, die mir nicht so gefallen. Aber ich sage mal als Beispiel, ich glaube, eine Einigung, die zur Kenntnis nimmt, wir können nicht mit der Schuldenbremse, wie wir sie haben, gleichzeitig die Militärhilfen für die Ukraine aus dem Haushalt finanzieren, die von der FDP gewünschten Steuererleichterungen machen, am besten noch für Besserverdiener, und das, was nötig ist und was verabredet worden ist, umsetzen. Das geht in solchen Zeiten nicht. Und wenn wir eine Veränderung der Schuldenbremse im Augenblick nicht hinkriegen, weil es dafür keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat gibt mit der Union, dann muss es mindestens Wege geben, im Rahmen der geltenden Schuldenbremse sozusagen Überschreitungen machen zu dürfen, indem man zum Beispiel den Ukraine-Teil herausnimmt. Deswegen ist meine Vermutung, das ist gar keine Kenntnis, aber meine Vermutung geht dahin, dass es am Ende irgendwas geben wird, wo die FDP vielleicht ihren Soli bekommt, obwohl ich das eine Sache falsch finde, und die Ukraine helfen, um der Union Zustimmung zu erleichtern oder sie fast eine Ablehnung unmöglich zu machen, die Ukraine helfen, ausgelagert werden und wir das, was wir versprochen haben bei Miete und in anderen Punkten dann umsetzen. Denn sonst, ahne ich, wird uns das schlecht ergehen bei den ostdeutschen Wahlen und bei der Europawahl.
Ja, ich glaube das auch. Das Problem sehe ich eben nur darin, dass die FDP eigentlich kaum an den Inhalten interessiert ist, sondern daran, dass sie im Gespräch bleibt über diesen Widerspruch. Und das heißt, das macht die Sache schwieriger. Also ob sie wirklich mit ein paar Steuererleichterungen für Besserverdienende friedlicher ist, das kann ich mir nicht vorstellen, weil sie ja davon lebt, dass sie in der öffentlichen Bühne sozusagen als Quertreiber auftritt. Und ich halte das nicht für eine kluge Machtoption für die FDP, aber das scheint die jetzige Definition zu sein, ihrer Vorstellung nach. Und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Also es sind ja auch ist ja auch die Frage bei dem, was sie mit diesen 12 Punkten vorgelegt hat, die FDP, was davon nun eigentlich wirklich die Wirtschaft ankurbeln soll. Denn Rentenkürzungen kurbeln ja nicht die Wirtschaft an. Und
Nein,
auch
und
die Sozialleistungen zu kürzen,
nein.
kurbelt ja nicht die Wirtschaft an. Also was davon? Und die Steuererleichterung, das traditionelle Mittel von Angebotspolitik, kurbelt ja auch nur die Wirtschaft an, wenn all die anderen Unsicherheitspunkte, Krieg, ist der Nachfrage genug, wie sieht der Weltmarkt aus und so weiter, stimmen. Und die stimmen ja eben nicht. Das heißt, da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass innerhalb der Ampel die Strategie vielleicht nicht nur gefahren wird, naja, das ist halt deren Punkt jetzt, damit sie sich auf ihrem Parteitag profilieren können, sondern auch einfach die Frage gestellt wird, wieso soll denn das, was ihr da vorschlagt, in irgendeiner Weise die Wirtschaft ankurbeln? Das verstehe ich nicht.
Nein, das ist auch, glaube ich, nicht der. Ich glaube schon allerdings, dass die FDP-Wähler anders als andere Wähler von anderen Parteien Opposition in der Regierung überhaupt nicht wollen. Die wollen, dass ihre FDP was durchsetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass die zum Beispiel den Soli, der kostet immerhin 7 Milliarden Euro, wenn man das macht, der noch da ist für die Gutverdiener, als Trophäe empfinden würden. Aber mag man das auch in der Sache falsch finden, alles hat seinen Preis am Ende. Ich finde, der Punkt, die SPD kann sich auf keinen Fall einlassen auf Dinge, die nicht nur sachfremd sind, sondern die auch nicht in Ordnung sind. Wenn ich mal Rente und Bürgergeld mehr nehme, bei der Rente ist es so, allen ernstlich zu sagen, dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, als Schichtarbeiter, als Erzieherin, als Verkäuferin, Abschläge kriegen soll, das ist doch geradezu grotesk, also sowas zu fordern. Im Gegenteil. Das widerspricht jeder Form von Leistungsprinzip, meiner Meinung nach. Die Menschen, die so lange gearbeitet haben, schlechter verdienen, geringere Lebenserwartung haben, sind sowieso schlechter dran als andere, die zum Beispiel als Akademiker später in den Beruf gehen und höhere Einkommen haben. Und was das Bürgergeld angeht, da wünschte ich mir, dass wir nicht über die 0,5% derer reden, die nicht bereit sind zu arbeiten, obwohl sie es könnten. Klammer auf, ich fände das richtig, wenn sie arbeiten, Klammer zu. Sondern über die 20%, die Bürgergeld kriegen, weil sie so schlechte Löhne haben, aufstocken müssen oder die Wohngeld kriegen, weil sie Mieten nicht bezahlen können. Das ist doch der Punkt. Und das ist also unlogisch und ungerecht ist es obendrein und das kann die SPD auf keinen Fall mitmachen und die FDP weiß das auch. Und deswegen glaube ich, ist es jenseits all der wahltaktischen Überlegungen, die man haben muss, einfach auch ein Punkt, der mit unserem Thema von eben zusammenhängt. Wenn wir zuließen, dass äußere Sicherheit gegen soziale Sicherheit gestellt wird, dass Spannungen verstärkt werden, dann ist das Wasser auf die Mühlen der Populisten und eine weitere Enttäuschung für diejenigen, die Volksparteien wählen würden, allemal die Sozialdemokratie. Und deswegen glaube ich, muss es da eine Einigung geben. Und ich hoffe, dass der Bundeskanzler auch die Führungskraft dann hat, die dafür auch notwendig ist, auch innerhalb des Kabinetts dafür zu sorgen, dass das geschieht, und wir aus diesem Tief, was wir ja momentan in den Umfragen sehen, dann auch herauskommen und nach
Ja,
vorne
das
kommen.
hoffe ich natürlich auch. Es setzt voraus, dass die FDP nicht nur auch was durchsetzen will als eine Trophäe, wie du sagst, sondern dass sie auch inhaltlich argumentativ sich aufstellt und man mit ihr darüber sprechen kann und sie auch etwas inhaltlich argumentativ Vernünftiges durchsetzen will. Das ist mein Problem. Aber ich hoffe sehr, dass du mit deinen Ideen, du bist ja dichter dran an der Koalition im Parlament vor allen Dingen, dass du damit recht hast. Das wünsche ich mir sehr. Ich finde es geradezu bekümmernd. Ich bin ja mit vielen Freidemokraten in der Theodor-Heuss-Stiftung zusammen, deren Kuratorium ich seit langer, langer Zeit leite. Und wir haben auch gerade neulich die Preisverleihung gehabt. Und das ist etwas, wo wir uns alle sehr gut verstehen. Das ist keine FDP-Stiftung, sondern das ist damals von Hildegard Harm-Brücher gegründet worden. Aber Jochen Vogel, Richard von Weizsäcker, die waren alle mit dabei. Und es geht um die Stärkung von Demokratie, Bildung und so weiter. Diese Form von FDP wäre wunderbar. Aber Leutheusser Schnarrenberger, Gerhard Baum und so weiter, sie sind nicht mehr auf dem Zenit der FDP der Jetztchen. Und das ist das Problem. Wenn diese Form von FDP zurückkäme, wäre es wunderbar. Ich fürchte, in der Gegenwart ist das eine solche Fixierung auf eben Marktradikalismus, dass da wenig Chancen bestehen. Ist aber trotzdem gut, wenn du daran arbeitest. Und das
Naja, und
mach's, ich will dich auch nicht entmutigen.
es gibt ja auch insofern Hoffnung, als es gar nicht die Jusos sind, sondern konservative Wirtschaftsinstitute, die sagen, wir müssen was für Investitionen in die Zukunft tun, so wie andere Länder ihr Länder modernisieren. Und bei der vergleichsweise geringeren Verschuldung, die wir haben, die Schuldenbremse eben auch als das begreifen, was ist nämlich ein Fetisch und etwas, was überhaupt nicht in die Zeit passt und modernisiert werden muss. Und insofern setze ich gar nicht mal nur, wie du zu Recht sagst, auf den breiteren Teil des Liberalismus, der ja eine gute Geschichte auch mit der Sozialdemokratie zusammengeschrieben hat, sondern ich glaube, es könnte auch helfen, dass man schlicht auf die ökonomische Vernunft auch ein Stückchen
Vielleicht können
setzt.
wir auch ein bisschen hoffen, dass es noch mal eine Bundesratsinitiative gibt dazu.
Ja,
Das ist
auch
ja auch im
das.
Gespräch und da
Ja.
hoffe ich sehr, dass man damit weiterkommt, weil die Ministerpräsidenten eben auch von der CDU wissen, dass sie irgendwie weiterkommen müssen mit ihrem Haushalt.
So ist das. Ansonsten lassen uns noch mal ein bisschen über Außenpolitik reden, denn die dominiert ja nach wie vor sehr stark das auch die Rahmenbedingungen. Und bevor wir vielleicht noch mal über den Nahen Osten reden, noch mal über die Situation in der Ukraine, denn wir haben ja jetzt gesehen in der letzten Zeit, dass die militärischen Prognosen jedenfalls ein ganzes Stück pessimistischer geworden sind. Und auch vor dem Hintergrund der Frage, was passiert in den USA, wie geht da die Wahl aus, hat lange gedauert, bis der Kongress sich jetzt entschlossen hat, ein Hilfsprogramm für die Ukraine dann doch zu beschließen. Mehr aus innenpolitischen Manövern war übrigens mein Eindruck, als ich das verfolgt habe, denn als aus außenpolitischer Begründung. Aber sei es drum. Trotzdem muss man ja sagen, der Blick auf die Situation in der Ukraine ist nach wie vor deprimierend. Der Krieg hält an, es wird mit großer Grausamkeit geführt. Kinder werden entführt, jeden Tag kommen Leute ums Leben, es wird zerstört, es werden Wohngebiete angegriffen. Putin führt den Krieg in aller Grausamkeit. Und darüber kann man, glaube ich, auch gar nicht unterschiedlicher Auffassung sein. Unterschiedliche Auffassungen gibt es über die Frage, wie kriegen wir den beendet? Und wohl ist eine Perspektive, die einen sagen, man muss die militärischen Anstrengungen so vergrößern, dass Putin gezwungen wird, auf dem Schlachtfeld gezwungen wird, auf den Verhandlungstisch zurückzukehren. Andere, zu denen ich mich zählen würde, sagen, wir müssen die Ukraine natürlich unterstützen, dass sie nicht überrannt wird, weil sie keine Munition hat. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen, die Kindergärten, die Krankenhäuser mit Luftabwehr und anderen Dingen gegen die Drohnen und Raketen. Aber wir brauchen auch diplomatische Anstrengungen, auch mit Hilfe von anderen Mächten wie China oder so, um Druck auszuüben auf Putin, dass er an den Verhandlungstisch kehrt, was er eigentlich nicht will.
Ja, da, genau für diese Doppelspurigkeit optiere ich. Und die hat aber auch, sagen wir mal, Zweifler und Skeptiker auf beiden Seiten. Also die Doppelspurigkeit heißt auf jeden Fall vor allen Dingen mit Luftabwehrwaffen, aber auch mit anderen, die im Schlachtfeld notwendig sind. Das sage ich, obwohl ich aus einem pazifistischen Hause komme. Die Ukraine wirklich davor zu bewahren, dass sie einfach das Opfer dieser militärischen Aggression von Putin wird. Die andere Frage ist, ob es ein Szenario gibt, in dem denkbar Putin militärisch so weit bedrängt wird, dass er sagt, ich höre jetzt auf mit dem Krieg. Das ist ja die Vermutung derer, die praktisch nur auf militärische Stärke setzen. Und mein Problem ist, und ich finde, was man deutlich machen muss in der Öffentlichkeit, ist, dass es sehr schwer denkbar ist, dass Putin aufgibt, weil er gar keine Hemmungen hat, Menschen und Material einzusetzen und zu vernichten, weil er auch immer noch totalitär über die Öffentlichkeit, wirklich totalitär, nicht nur diktatorisch, schon gar nicht nur autoritär, über die Öffentlichkeit herrscht und selbst dort russische Ökonomen sagen, selbst wenn es weiter bergab geht, ökonomisch infolge von Sanktionen, was manche durchaus vermuten, die Gesellschaft nicht opponieren wird. Also es wird damit nicht klein zu kriegen sein. Man muss also, denke ich, die Ukraine wirklich sichern davor, dass Russland nicht siegt und dass sie sich und ihre Staatlichkeit bewahren muss. Und man muss zugleich Interessenfelder finden, wo Putin dazu gebracht werden kann, zu sagen, schließlich, ja, also jetzt lohnt es sich nicht mehr, den Krieg zerstörerisch weiterzuführen, sondern dann gehen uns, und da muss man sagen, zum Beispiel zu viele Alliierte aus dem globalen Süden, aus Afrika, auch aus Lateinamerika von der Fahne. Das heißt, ich glaube, man muss ihn von da unter Druck bringen. Und dieses zu erkennen, dass es gerade wenn man friedenswillig ist, eben mit Putin nicht geht, weil er überhaupt keine Anlass und kein Interesse hat, zurückzuschrauben seine Attacken und weil er im Gegenteil sogar mit seinem Regime, von dem dessen politischer und vielleicht sogar physischer Fortexistenz er ja abhängt, dass er mit diesem Kriegsregime eigentlich im Grunde auf Krieg auch weiter angewiesen ist. Wenn man das weiß, muss man den Druck von woanders auf ihn ausüben. Man muss die Ukraine vor allen Dingen mit der Schützung des Luftraums helfen. Und man muss auf der anderen Seite von vielen Seiten den Druck aufbauen, konkret jetzt in der Friedenskonferenz im Juni, die ja Selenskyj mit aninitiiert hat, versuchen weiterzukommen. Dass Russland gerne diese Friedenskonferenz torpedieren will, zeigt ja, dass es da durchaus gewisse Sorgen hat, dass auf diese Weise auch in der öffentlichen Meinung der globalen etwas entstehen könnte, was Russland zu schaffen machen könnte und vor allen Dingen Putin natürlich.
Ich glaube, dass das stimmt, wobei man hinzufügen muss, mich befremdet die Einschätzung, man könne das militärisch entscheiden gegen Putin. Ich sehe gar nicht, wie das möglich sein soll. Ich höre von Fachleuten, ich bin keiner, aber es gibt ja viele Militärfachleute und auch solche, die sich dafür halten. Aber jedenfalls höre ich von Militärfachleuten nicht, dass das für möglich gehalten wird. Im Gegenteil, es ist teilweise gefährlich, auf Eskalationen zu setzen. Weil eben Putin, glaube ich, im Zweifelsfall nicht zurückstecken wird. Die werden den Krieg nicht verlieren und wir müssen verhindern, dass sie ihn gewinnen. Und dazu muss man sich auch der Unterstützung aus Ländern bedienen, die in vielen Punkten mit uns nicht übereinstimmen. Aber die Eskalationsrhetorik befremdet mich auch diese stark moralische Seite, die das hat in der öffentlichen Debatte, dass jeder, der über Diplomatie redet, verdächtigt wird, Appeasement betreiben zu wollen oder gar für Putin zu sein. Das finde ich sehr merkwürdig. Auch der Ton innerhalb der SPD übrigens ist, wenn ich an diese Historikerbriefe denke, die da veröffentlicht worden sind, fand ich überhaupt nicht angemessen,
Da
weil
möchte ich
es...
kurz ganz kurz einfügen, als ich diesen Brief, der ja nicht veröffentlicht worden ist, aber ich dann bin dann irgendwie dran gekommen, als ich den gelesen habe und den Satz sah, die Aufforderung an den Parteivorstand, dass er nun endlich eine Strategie veröffentlichen soll, mit der die Ukraine gewinnt, da habe ich gedacht, also diese Historiker haben offensichtlich keine Ahnung von der Realität und dass so eine Strategie, die man dann einfach mal schnell entwirft, in der die Ukraine gewinnt, naiv ist, anders kann man es nicht sagen, so eine Forderung.
Naja, und ich finde aber auch den Umgang mit der SPD und ihrer Geschichte, man kann da manches kritisch betrachten und das tun ja auch viele, darüber wird ja auch geredet. Der Partei hat sich damit befasst, auch im Parteitag, übrigens als einzige Partei, füge ich mal hinzu, im Gegensatz zu den anderen, auch über Fehler der Russlandpolitik der letzten Jahre zu sprechen. Aber es ist was völlig anderes, generell in Bausch und Bogen zu sagen, man müsse das über Bord werfen. Was da gemacht worden ist in Jahrzehnten. Aber der Kern jedenfalls, um den ging es mir hier, ist die Härte und die Unerbittlichkeit, mit der Positionen zurückgewiesen werden, die auf anderen Wege aber doch zum gleichen Ziel kommen wollen. Und man kann streiten über die Wortwahl des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, aber Rolf Mützenich hat, indem er darüber gesprochen hat, man müsse nicht nur darüber reden, wie man Kriege am besten führt, sondern wie man sie beendet. Und dazu gehört eben Diplomatie und die findet halt hinter verschlossenen Türen statt. Das ist die Schwierigkeit und das ist an Diplomatie notwendig, sehen wir ja in einem anderen Bereich, der leider ja auch so furchtbar ist, die Situation im Nahen Osten, die ja zeigt, wo das hinführt, wenn zum Beispiel europäische Diplomatie gar nicht stattfindet. Wir waren da gar nicht auf dem Platz in den letzten Jahren. Ohne Amerika geht es natürlich nicht, aber wenn wir uns nicht um die Zwei-Staaten-Lösung dort bemühen, dies Jahr, die Vorschläge von Oslo sind schon lange her, dann wachsen wieder neue Generationen im Hass gegeneinander auf. Und bei allem, was man sagen muss, dass wir wirklich verpflichtet sind, für die Sicherheit Israels zu sorgen, dass wir verpflichtet sind, gegen Antisemitismus und Terrorismus anzugehen, gilt eben auch, dass die humanitäre Situation aller Menschen betrachtet werden muss, auch die des palästinensischen Volkes. Und da wünschte ich mir schon ein bisschen mehr Diplomatie. Denn für Netanyahu gilt leider was Ähnliches, was du vorhin schon mal gesagt hast. Jeder Kriegstag verlängert seine Regierung um einen Tag. So hat man den Eindruck, wird dort Politik gemacht und das ist keine gute Situation.
Ne, das kann man wohl sagen. Und ich glaube aber auch, dass inzwischen sehr offenkundig wird, nicht nur außerhalb Israels, sondern auch in Israel selbst, dass Netanjahu mehr und mehr zu einem Hindernis für eine friedliche oder Friedensperspektive und für eigentlich auch eine Wahrung der Interessen Israels wird. Lange Zeit hat er, glaube ich, versucht, sich als Garant der Härte und damit der Sicherheit Israels zu präsentieren. Dabei haben viele schon längst gesagt, im Gegenteil, diese ganze Politik hat ja eben zum 7. Oktober und zur Verunsicherung Israels geführt. Aber jetzt wird es immer deutlicher, wie stark er aus privaten, persönlichen Interessen seine Entscheidungen trifft, was viele immer schon öffentlich gesagt haben, auch in Israel. Und ich habe auch den Eindruck, dass in den USA und von dort aus der Druck sehr stark ist. Aber auch hier ist gleichsam das Dilemma, dass Netanjahu, denke ich, sein eigenes politisches Überleben und auch das einer ehrbaren bürgerlichen Existenz nur so lange gewahrt wird, wie er Herr in einem Kriegsgeschehen ist. Denn es scheint mir ziemlich sicher, dass wenn der Krieg beendet würde und es zu Neuwahlen käme, dass Netanjahu dann nicht mehr an die Macht käme. Und das würde für ihn natürlich sehr viel bedeuten. Da müssen wir, glaube ich, sehr stark in der Tat einerseits auf den Druck aus den USA setzen, aber ich finde auch, alles, was auf der Ebene der Verständigungsarbeit liegt und was ja immer notwendig ist, um überhaupt das Unterfutter für eine Zwei-Staaten-Lösung zu finden, kann die EU auch in Angriff nehmen und das sollte sie so schnell wie möglich tun. Wir sind jetzt noch nicht in der Situation wie die USA, wo ja auf den Universitätsterrains, den Campus, sehr vieles bereits in Bewegung ist. Nach allem, was ich so erfahre, ist das letztlich in den Diskussionen noch sehr moderat und verschieden von den Rebellionen zur Zeit des Vietnamkrieges. Aber das kann sich steigern und das kann eine Dynamik entwickeln, die dann auch nicht günstig ist letztlich für einen Frieden. Also hier wäre die EU in der Tat in meiner Sicht gefordert, Fantasie zu entwickeln. Und aber zum Teil habe ich den Eindruck, dass die Annalena Baerbock das auch versucht.
In dem Fall glaube ich das auch. Entscheidend ist eben, dass wir nicht zulassen, dass eine Entwicklung entsteht, wo sich wieder die Spaltung vergrößert, wo wir antisemitische Unterströmungen deutlicher feststellen, wo auch islamistische Intoleranz auf unseren Straßen stattfindet, mit Demonstrationen, die man überhaupt nicht akzeptieren kann, weil sie gegen unsere Grundrechte verstoßen. Und auf der anderen Seite eben Humanität nicht teilbar ist und wir uns um die humanitäre Situation aller zu kümmern haben und das nicht ignorieren dürfen. Deutschland büßt es gerade heftig an Ansehen ein im arabischen Raum, weil gesagt wird, wir kümmern uns darum nicht genug. Wir thematisieren das zu wenig. Und es ist im Übrigen ja auch so, dass leider die arabischen Nachbarstaaten zwar voller warmer Worte sind für das palästinensische Volk, aber wenige Taten. Also da ist auch Aktivität erforderlich. Auch in Richtung übrigens einer demokratischeren Regierung auf palästinensischer Seite, was wir ja auch nicht haben.
Ja.
Also da gibt es ganz vieles, was man tun muss. Und brandgefährlich ist es obendrein, wenn ich mir den Iran anschaue, das, was mit Hisbollah passiert, im Libanon und anderswo. Also es ist ja ein Pulverfass dort.
Ja,
Und
allerdings muss ich dir sagen, ich fand es doch sehr interessant, dieses Signal, das der Iran gegeben hat, dass er den israelischen Angriff derartig runtergespielt hat. Das war ja ein deutliches Zeichen dafür, dass es nicht in seinem Interesse liegt, die Spirale weiterzudrehen. Das fand ich nicht, dass ich den Iran für eine Friedensmacht halte, wirklich nicht. Aber die Interessenlage ist in der Hinsicht sogar ein bisschen beruhigend. Ich habe auch gehört, dass es da wieder neue Versuche gibt, doch ein Abkommen in Sachen Nuklearentwicklung zu finden. Also das habe ich nicht so erwartet, dass die das so eindeutig stoppen die Spirale, die ja von vielen befürchtet worden ist.
ich
Und
teile das,
deswegen.
was du sagst, aber erstens würde ich mich darauf nicht verlassen und zweitens versuchen ja auch einige bei uns, auch in Deutschland, mit möglichst viel rhetorischer Schärfe genau das zu kritisieren, ne? Also ich sage mal, es gibt ganz viele, die irgendwie besonders stark sich nicht in diplomatischen Bemühungen ergehen, was wichtig wäre, sondern eher versuchen, Öl ins Feuer zu gießen. Und brandgefährlich bleibt es so oder so. Und deswegen glaube ich schon, dass es verstärkter Anstrengungen bedarf, auch außerhalb des amerikanischen Wahlkampfes, eben auch Europas und gerade auch Deutschlands mit den vielfältigen Verpflichtungen, die wir da auch haben, dass wir uns einschalten und uns bemühen, zur Entspannung eben beizutragen. Und das wird ja am Ende nur gehen, wenn man das weniger mit dem moralischen Zeigefinger tut. Und wenn man auch sieht, dass wir mit Regierungen zusammenarbeiten müssen, die in vielen Punkten unsere Haltung halt nicht teilen. Das fürchte ich, wird dauerhaft so bleiben. Man braucht seinen klaren Wertekompass, das ist klar. Aber in anderen Teilen der Welt wird eben teilweise auch anders gedacht. Und um voranzukommen, muss man sich in der Diplomatie dann eben auch anders bewegen als vor Mikrofonen und mit dem Megafon in der Hand.
Das ist richtig und es ist wahrscheinlich, das war im Grunde schon zum Teil bei der Entspannungspolitik so. Es ist sehr wichtig, einen Kommunikationsstil zu finden, der die eigenen Werte klar macht und auch gewisse Grenzen, nicht rote Linien zieht. Das ist immer gefährlich, die werden dann immer wieder eingerissen. Aber klar macht, wo die eigenen internen Kompasslinien liegen, aber auf der anderen Seite doch kommuniziert mit der anderen Seite, ohne das eigene, die eigene Position zu relativieren. Das ist auch kommunikationsmäßig nicht einfach. Und ich überlege mir übrigens, ob wir das vielleicht auch noch mal in der Grundwertekommission angehen sollen, denn das ist eine komplizierte Sache. Ich habe das damals bei der Entspannungspolitik erlebt, als es mir ja auch so erging, dass ich, wenn ich auf die diktatorische Seite der Sowjetunion und der kommunistischen Regime einging, heftigen Gegenwind bekam, weil es also aus der Ba-Richtung hieß, dass ich damit den Frieden gefährde. Und umgekehrt muss man wirklich lernen, diese doppelte Spur zu halten, also nicht sich anzubiedern bei irgendwelchen Mächten, die man, deren Position man normativ überhaupt nicht teilen kann, aber sie auch im Verhalten einfach so anzugehen, dass sie nicht von vornherein beleidigt sind und überhaupt nicht mehr mitmachen. Das sind eben, ist eine sehr, sehr differenzierte Position, die da erforderlich ist, aber um die müssen wir kämpfen. Ich glaube, sie ist in der Sache notwendig.
Im Übrigen, dass es auch reizvoll wäre, dass wir darüber vielleicht nochmal gesondert irgendwann sprechen. Denn das ist ja ein Thema, wo man richtig gut drüber diskutieren kann und auch über die Frage, nicht nur, wie man das theoretisch betrachtet, sondern was man im Praktischen tun kann. Daran wird ja Politik am Ende auch gemessen, was man im Praktischen tun kann. Und da ist die Debatte in Deutschland leider jedenfalls nicht auf einem Niveau, das mir da richtig gefallen würde, sondern manches, was man da liest und sieht und hört, ist eher, sagen wir mal, soll ich sagen, sehr oberflächlich. Aber das vielleicht ein andermal. Wir haben schon wieder sozusagen den zeitlichen Bogen unseres Podcastes zu einem Punkt gebracht, wo wir mit unserer etwas lockeren Kategorie nochmal abschließen wollen, nämlich den schönen Entweder-Oder-Fragen. Diesmal darf ich sie dir stellen, Gesine. Und fangen mal ganz harmlos an. Ordnung oder Chaos?
Also ich präferiere einen Ordnungsrahmen, in dem es lauter Inseln von Chaos gibt zur Kreativität.
Wunderbar. Barley oder Whisky?
Ja, da ich Whisky nicht trinke, bin ich für Barley.
Jetzt wird es interessant. BSW oder FDP?
Ja, das ist wirklich eine doofe Frage. Natürlich wegen der noch viel reicheren Tradition und weil das nicht so personalistisch prinzipiell ausgerichtet ist wie im BSW, bin ich für die FDP. Das ist schon klar, aber gegenwärtig hat sie wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, personenkultartige Züge.
Passt wunderbar zur nächsten Frage. Schröder oder Lafontaine?
Da weigere ich mich einfach.
Alkohol, Prohibition oder Toleranz?
Na, da bin ich also für Toleranz, weil die Prohibition immer das Gegenteil hervorgebracht hat. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man lernt, das ein bisschen einzugrenzen, auch bei so harmlosen Drogen wie Wein. Aber Prohibition ist weltfremd.
Und wenn wir jetzt nach Cannabis fragen, legalisieren oder
Da muss ich
weiterhin.
nicht antworten, weil ich noch nie Cannabis geraucht oder was macht man damit, gegessen oder was habe. Also natürlich liegt es zunächst näher daran zu denken, dass man den Schwarzhandel und all das giftige Zeug vermeiden kann, dadurch, dass man legalisiert. Man muss aber, glaube ich, auch bei der Legalisierung aufpassen, dass man nicht etwas normalisiert, was nicht gut ist, gerade für Jugendliche.
Schließen will ich mit dem Frieden schaffen ohne Waffen oder Frieden schaffen mit wenigen Waffen. Du kommst aus einem pazifistischen Hause, hast du gerade gesagt.
Ja, also ohne Waffen, das glaube ich nicht, weil Hitler nicht ohne Waffen besiegt worden wäre. Überhaupt ist die Zahl der Waffen eigentlich nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist Frieden schaffen durch Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in allen Situationen, in denen wir leben und auf diese Weise wirklich friedliche Verhältnisse zwischen den Menschen schaffen. Dann brauchen wir nicht mehr so viel Waffen.
Welch wunderbares Schlusswort von Gesine. Und deswegen schließe ich das dann auch hier mit dem Dank an alle, die uns hier zugehört haben. Abonniert gern unseren Kanal auf Spotify oder YouTube, dann verpasst ihr keine Folge. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiederhören. Vielen Dank und tschüss von mir.
Auch von mir alles Gute.